Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VD-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche und dies ist Folge 4. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einem vergleichsweise wenig bekannten 3D-Druckverfahren, dem Kaltgasspritzen. Klingt dramatisch und das ist es auch. Zu den weltweit führenden Köpfen hinter dieser Technologie zählen unsere heutigen Gäste. Sie sind uns per Telefon zugeschaltet aus dem oberbayerischen Rattenkirchen. Ich begrüße Leonhard Holzgassner und Peter Richter, zwei der drei Geschäftsführer der Impact Innovations GmbH. Vielleicht mögen Sie sich kurz einmal selbst vorstellen.
Ja, guten Morgen auch Herr Asche, und vielen Dank für die Einladung hier zu dem heutigen Podcast. Mein Name ist Peter Richter. Ich bin hier neben dem Leo Holzgassner und dem Andreas Kropp und weiteren Kollegen von uns Mitgründer der Impact Innovations GmbH, zuständig für den kompletten kaufmännischen Bereich im Unternehmen. Mein Hintergrund ist allerdings im Maschinenbau, also ich habe selbst auch Maschinenbau studiert. Als wir aber dann direkt aus dem Studium raus die Entscheidung gefasst haben, das Unternehmen zu gründen, habe ich mich dazu entschlossen, auch in Absprache mit meinen Kollegen eben die kaufmännische Thematik unter meine Fittiche zu nehmen. Und wie man die Entwicklung des Unternehmens sieht, ist es ja dann auch ganz gut gelungen bis
Dazu kommen wir noch, genau.
dahin. Und zu mir selbst, ich bin 37 Jahre aktuell, geboren in Rosenheim, im oberbayerischen Rosenheim. Und wie gesagt, jetzt aktuell bei der Impact kaufmännischer Leiter.
Okay, Herr Holzgassner, wenn Sie sich bitte auch noch kurz vorstellen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Leonhard Holzgassner. Ich bin 36 Jahre alt, technischer Leiter. Mein Hintergrund ist, ich habe gestartet in einem Unternehmen mit einer Lehre und habe dann einen Maschinenbautechniker gemacht. Bin bei der Technik geblieben und kümmere mich bei Impact Innovations rein um die Technik.
Bevor wir nun in das Thema einsteigen, möchte ich kurz erläutern, wie ich die beiden kennengelernt habe. Ich erinnere mich immer wieder gern daran zurück. Das war auf der Formnext 2017. Ich eilte durch die Frankfurter Messehallen von einem Termin zum nächsten, vorbei an den schicken Messeständen der großen Firmen. Einer schöner und strahlender und größer als der andere. Und plötzlich, Entschuldigung, ich will nicht sagen Bretterbude, aber plötzlich mittendrin steht da eine vergleichsweise schmucklose Standnische. Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht wahrgenommen, wenn da nicht dieses Ding auf dem Tisch gestanden hätte. Ich dachte nur, wow, das muss die neueste Strahlenkanone aus dem Star Trek-Universum sein. Meine Verwunderung war mir offenbar ins Gesicht geschrieben. Jedenfalls winken mich die beiden Jungs hinter dem Tisch, unsere heutigen Gäste, zu sich rüber. Tja, was soll ich sagen? Eine knappe Stunde später, meinen eigentlichen Termin hatte ich natürlich längst verpasst, war ich schwer beeindruckt von der vermeintlichen Strahlenkanone und auch von den Jungs. Diese Strahlenkanone ist eigentlich eine Spritzpistole, denn sie dient ja, wie gesagt, dem Kaltgasspritzen. Ihr, wie ich finde, durchaus passender Name, Impact Gun. Herr Richter, Herr Holzgassner, erklären Sie mal, wozu dient die Impact Gun? Skizzieren Sie doch mal bitte ein paar Anwendungsszenarien.
Ja, die Impact Gun oder das ganze Impact Spray System dient dazu, Oberflächen mit Metall zu beschichten. Das Kalkerspritzen ist geboren im Bereich des thermischen Spritzens. Das ist eine hochwertige Beschichtungsbranche, sage ich mal, mit Metallen. Nur der große Unterschied ist, dass sich das Kalkerspritzen dazu eignet, auch sehr dicke Schichten aufzubauen. Und deswegen sind wir von den eigentlichen technisch hochwertigen Schichten in die additive Fertigung reingerutscht. Wir bewegen uns im Bereich Luftfahrtreparatur, Automotive-Beschichtungen. Elektrobereich ist ein sehr großer Bereich mit elektrischen leitfähigen Schichten oder thermisch leitfähigen Schichten und bis hin jetzt zur additiven Fertigung, wo wir komplette Bauteile mit diesem Prozess aufbauen.
Können Sie da konkrete Beispiele nennen? Was wird beschichtet? Was wird aufgebaut?
Wenn man über den Elektrobereich spricht, sind es meistens irgendwie elektrische Kontaktschichten, wo wir einfach verschiedene Metalle, die elektrisch leiten sollen, veredeln an der Oberfläche mit zum Beispiel Kupfer oder Silber. Dann im Oder auch hier Kühlkörperbereich, thermische Leitschichten für diesen elektrischen Kühlkörperbereich, wo einfach thermische Leitschichten aufgetragen werden, um einen besseren Lötprozess zu ermöglichen. Im Automotive-Bereich, da arbeiten wir gerade sehr stark an sehr vielen verschiedenen Anwendungen. Unter anderem arbeiten wir daran, eine neue Technologie für die Zylinderlaufflächenbeschichtung zu etablieren. Das sieht auch sehr gut aus. Genau wie Bremsscheibenbeschichtung, Ventilsitze, all diese Bereiche. Und im additiven Sektor ist es tatsächlich so, dass wir uns derzeit sehr stark auch mit der Herstellung von Raketentriebwerken, von Brennkammern beschäftigen.
Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es also nicht nur um Beschichtung, sondern auch um das Aufbauen von Volumenteilen.
Genau, so ist es.
Im Pulverbett kann ich mir das gut vorstellen. Wie muss ich mir das vorstellen beim Kaltgasspritzen? Muss es da irgendwie die Substratfläche muss ja komplett eben sein? Oder nicht?
Doch, genau so ist es. Also, das Kaltgasspritzen unterscheidet sich jetzt schon sehr stark von den klassischen additiven Technologien. Wir benötigen in allen Fällen immer einen Startpunkt. Wenn wir, wie so eine Brennkammer, die ist ja erstmal rotationssymmetrisch. Hier braucht man im Endeffekt einen Dorn, würden wir sagen, wo einfach die Startkontur, die Innenkontur von so einer Brennkammer abbildet. Und wir starten hier mit dem Aufbau der eigentlichen Brennkammer. Für flache oder nicht rotationssymmetrische Bauteile brauchen wir immer eine Startplatte, wo wir einfach Schicht für Schicht, Layer für Layer die aufbauen und sozusagen ein Bauteil daraus formen.
Okay, Layer für Layer sagen Sie. Wie wird da Schicht für Schicht aufgetragen? Das heißt, wie funktioniert die Impact Gun? Können Sie es bitte im Detail erklären?
Die Impact Gun ist im Endeffekt ein Druckbehälter mit einer Widerstandsheizung. Wir beschleunigen Pulverpartikel auf eine sehr hohe Geschwindigkeit, auf teilweise mehrfache Schallgeschwindigkeit. Wir machen das mit einem Gas. Wir haben ein hochgespanntes Gas mit einem sehr hohen Druck, heizen dieses Gas zusätzlich noch auf, um mehr Energie in das Gas zu packen und drücken sozusagen dieses hochgespannte Hochtemperaturgas durch eine konvergente Düse, konvergent-divergente Düse, eine de Laval-Düse. Die Folge daraus ist, dass das Gas extrem schnell wird, aber abkühlt. Und kurz vor der Beschleunigung emittieren wir Metallpulverpartikel. Diese Partikel werden mitbeschleunigt. Und beim Auftreffen, die Partikel haben ja sehr hohe kinetische Energie beim Auftreffen. Und beim Auftreffen, dadurch verformen sich die Partikel und ergeben eine festhaftende Schicht.
Wie groß ist der Partikelstrahlfokus?
In den meisten Fällen circa 8 mm. Wir können aber natürlich variieren zwischen 3, 4, 5 mm bis hin zu sehr breiten Spritzstrahlen, die optimiert sind für einen sehr gleichmäßigen und flachen Auftrag.
Können Sie es bitte etwas genauer beschreiben? Was passiert mit den Partikeln, wenn sie auf dem Substrat auftreffen?
Also hier, wenn diese Partikel unterschiedlich beschleunigt werden und auf die Substrate auftreffen, lebt eigentlich der Prozess letztendlich von der Duktilität der Pulverpartikel. Also wir möchten erzielen, dass sich die einzelnen Pulverpartikel plastisch verformen. Das heißt, die hohe kinetische Energie wird rein dadurch verwendet, um die Partikel plastisch zu verformen und dann eben Lage für Lage, Pulverpartikel für Pulverpartikel eben festes Metall abzubilden.
Wie finden Sie da die richtigen Prozessparameter? Ich nehme an, dass die Duktilität von Metallart zu Metallart natürlich unterschiedlich ist und Sie entsprechend die Maschine einstellen müssen.
Klar, das ist natürlich von Werkstoff zu Werkstoff unterschiedlich. Deswegen betreiben wir ja auch hausintern ein eigenes Technikum, weil wir ja ständig die Aufgabe bekommen, auch von unseren potenziellen Anlagenkunden, die mal bei uns hier Systemtechnik kaufen wollen, dass wir den Prozess entwickeln. Also bei uns beginnt die Arbeit immer bei der Prozessentwicklung und sozusagen auch bei der Parameterentwicklung. Und letztendlich versucht man eben durch unterschiedliche Einstellungen wie Druck, Temperatur, der Leo hat es vorhin erklärt, auch welches Gas verwendet man für diesen Prozess, welche Düsengeometrie. Dadurch erzielt man letztendlich unterschiedliche Geschwindigkeiten im Gas und somit auch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Pulverpartikel. Und dann werden eben empirische Versuche gefahren, um Kennwerte wie Auftragswirkungsgrad, Festigkeit der Schicht und so weiter eben rauszufahren, um eben für die spezifischen Anwendungen die richtigen Prozessparameter zu finden.
Das heißt, Ihre Kunden bekommen die korrekten Prozessparameter mitgeliefert, wenn sie eine entsprechende Technologie bei Ihnen kaufen.
Letztendlich ist es immer eine Thematik, wie man so ein Projekt schnürt. Ja. Also, aber es ist letztendlich ist es immer so, dass der Kunde über die Prozessentwicklung die Anlage ja kaufen möchte und somit auch für seinen Prozess letztendlich Turnkey die Parameter mitbekommt.
Okay, ich stelle mir jetzt immer noch diese Strahlenkanone vor, die Spritzpistole. Da kommt mit einem Affenzahn kommen da die Pulverpartikel raus, wie Sie gerade geschildert haben. Wie viel Prozent der Pulverpartikel werden tatsächlich letztlich zum Bauteil? Oder anders gefragt, wie viel landet daneben?
Ja, das Kalkerspritzen ist ein sehr effizienter Prozess. Wir sprechen in den meisten Fällen über 90% der Partikel, die wir auf das Bauteil schießen, haften auch und bilden eine festhaftende Schicht oder ein festhaftendes Bauteil. Es gibt sehr viele Werkstoffe, also es ist grundsätzlich aber auch werkstoffabhängig. Es gibt sehr viele Werkstoffe, die auch ein bis zu 99% effizient haben. Aber natürlich bei sehr hochlegierten Werkstoffen, bei schwierigeren Werkstoffen fällt man runter bis auf 80%, würde ich jetzt ungefähr sagen.
Wie weit ist die Austrittsdüse von der Bauteilfläche entfernt, wenn geschossen wird, sage ich mal?
Da würde ich sagen von 5 mm bis standardmäßig 40 mm.
Okay, wie wird dann die Umgebung geschützt bei herumfliegenden Partikeln?
Das Kalkerspritzen ist ein sehr lauter Prozess. Das bedeutet, wir brauchen sowieso eine Schallschutzkabine und diese Zelle ist dann letztendlich auch der Schutz für den Mitarbeiter oder für das Personal vor dem Prozess selbst.
Sie sagen sehr laut. Haben Sie Zahlen dazu?
120 bis 130 dB. Kann man sich vorstellen wie ein Flugzeugstart so ungefähr.
Okay. Das Pulver, was nicht im Bauteil landet, ist das recycelfähig?
Das Pulver, das nicht auf dem Bauteil landet, wäre theoretisch recycelfähig. Es ist natürlich auch immer dann im Ermessen des Kunden und auch in der Anwendung, ob das für den Prozess oder für die Anwendung so zugelassen ist. Weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn Partikel, die nicht haften, wieder abprallen, haben wir schon eine gewisse Verformung erlebt. Und wieder zu recyceln und wieder zu verwenden, hätte sicherlich Einfluss auf die, sage ich mal, Effizienz des Prozesses mit diesen Pulverpartikeln, mit diesen speziellen. Okay. Deswegen, pauschale Antwort ist nicht so einfach zu geben, ist wirklich abhängig auch von den qualitativen Anforderungen der Anwendung. Mhm. Aber es gibt, zum Beispiel haben wir einen Anwender in Tschechien, Tschechische Republik, die beschichten Kochgeschirr, tragen auf Aluminiumkochgeschirr eine induktionsfähige Eisenschicht auf und letztendlich machen die keine andere Produktion, sondern nur diese Bauteile und die verwenden das Pulver wieder. Also die schaffen letztendlich fast 100% Effizienz des Pulvers.
Wo bekommen die Nutzer das Pulver her? Ist das zertifiziertes Pulver, das man ausschließlich bei Ihnen kaufen kann oder ist das Standardmaterial?
Es wäre schön, wenn es Standardmaterial wäre für alle Nutzer. Es ist leider nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass auch dieser Prozess natürlich spezifische und spezielle Pulver braucht. Und wir arbeiten da eigentlich mit Hochdruck auch mit unterschiedlichen Herstellern zusammen, um diese Pulver für verschiedene Anwendungen zu spezifizieren, zertifizieren und auch zu qualifizieren, um sie letztendlich dann aber auch über unseren Kanal mit zu vertreiben.
Aber der Herstellungsweg des Pulvers ist vergleichbar mit dem Herstellungsweg für das Pulver, was beispielsweise beim Laser Powder Bed Fusion Verfahren genutzt wird. Das heißt, es wird beispielsweise verdüst.
Genau, also am Herstellprozess ändert sich da natürlich nichts. Also die Pulver werden konventionell durch die verschiedenen Verfahren hergestellt, sei es verdüsen in Wasser oder Gasatmosphäre, sei es auch durch mechanisches Mahlen, gibt es ja auch eine Herstellung, oder auch chemische Prozesse, um Pulver herzustellen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren. Ist auch ein bisschen werkstoffabhängig, welcher Prozess sich am besten eignet. Aber an den Herstellungsprozessen ändert sich da nichts. Und ja, dementsprechend muss man halt dann die Pulver letztendlich verschiedene Korngrößen aussortieren für das Kalkerspritzen, für das Pulverbettverfahren oder eben auch für andere Prozesse.
Genau, das haben Sie es angesprochen. Wie groß sind diese Partikel? Vielleicht in Abgrenzung zum Pulverbett? Sind die größer, kleiner?
Also wir bewegen uns, sag ich mal, auch pauschal beantwortet im Bereich von 15 bis 40 μ die Pulverpartikel. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es auch wieder ein bisschen abhängig ist von den Anforderungen. Also wir haben zum Beispiel einen Fall bei Leitfähigkeit von Kupfer, versucht man eben auf sehr feine Partikel zu gehen, um eben noch dichtere Schichten zu generieren, weil je weniger Porosität in so einer Schicht ist, umso leitfähiger muss die Schicht sein.
Okay, welche Metalle können Sie mit Ihrem Verfahren verarbeiten?
Da gibt es immer eine allgemeine Antwort, alle Metalle. Wir nehmen hier Molybdän und reines Molybdän und reines Wolfram aus, da die in der Raumtemperatur zu spröde sind, um zu verformen. Wir haben auch ein paar Exoten wir können auch Kunststoffe, hier haben wir einen speziellen Werkstoff wie Peak verarbeiten, mit dem können wir auch hier im Haus Schichten aufbauen.
Ja, tatsächlich mit dem Hochleistungskunststoff Peak, der lässt sich so beschleunigen, dass sich die einzelnen Partikel verformen zu einer festen Schicht?
Ja, das ist ein sehr enges Prozessfeld, sage ich mal, wo man das hinbekommt. Und das ist auch noch mehr das ist noch in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Wir haben hier noch keinen standardisierten Prozess, aber es lässt sich tatsächlich ermöglichen, Peak richtig aufzubauen und auch sehr dicke Schichten, also von mehreren Millimetern.
Das ist ja spannend. Das schreit ja nach der Frage, ob Sie demnächst auch Keramik verarbeiten.
Ja, das wird schwierig. die Keramik ist einfach so, die ist zu spröde. Wir können Keramik in einer Matrix verarbeiten, das ist möglich. Also man kann die Keramikpartikel zum Beispiel mit Kupfer zusammen verspritzen, dann setzt man diese Keramikpartikel mit dem Kupfer fest in der Schicht, aber reine Keramik ist nicht möglich.
Welche Hardware brauche ich, um Produkte aufzubauen, also neben der Impact Gun?
Wir von Impact sprechen ja immer von Impact Spray System. Das besteht aus der Kernkomponente der Impact Gun, natürlich aus den Pulverfördereinheiten, die das Pulver zur Impact Gun fördern, eine Wasserkühlung für die Düse der Impact Gun, dem Gasmanagement und der Hauptsteuereinheit, die einfach die Gase und die komplette Prozessregelung übernimmt. Es gibt verschiedene spezielle Zusatzkomponenten wie Innenbeschichtung, spezielle Eindüsung, verschiedene Düsen und solche Komponenten. Aber zu dem Impact Spray-System braucht man natürlich immer eine Peripherie drumherum, also einen Roboter als Handlingssystem, eine Schallschutzkabine, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein Absaug- und Filtersystem für die Kabine, Bauteilaufnahmen, Sicherheitssteuerung für das System. Also das ist nicht immer nur das Impact Spray System, sondern man braucht schon einiges an Peripherie drumherum.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Impact Gun wird von einem Roboterarm geführt.
In den meisten Fällen ist der Roboterarm. Es gibt auch Anwendungen, wo sozusagen ein Roboter die Impact Gun hat und ein zweiter Roboter das Bauteil, um einfach nochmal mehr Freiheitsgrade zu erreichen.
Okay, wie groß ist dann der maximale Bauraum? Wird er einfach nur limitiert durch die Armlänge des Roboters?
Durch die Armlänge des Roboters, durch die Peripheriegröße. Also wir haben schon, Baugrößen gesehen von mehreren Metern.
Wow. Welche Aufbaurate können Sie realisieren? Das heißt, wie viel Kilo Material können Sie pro Zeiteinheit verarbeiten?
Also es ist natürlich auch wieder letztendlich abhängig vom spezifischen Gewicht der Werkstoffe. Aber wenn man jetzt als Beispiel zum Beispiel Kupfer- oder Stahlwerkstoffe nimmt, da sind wir im Bereich von ca. 10 Kilo pro Stunde, das wir auftragen können. Mhm. Man muss aber dazu sagen, wir haben diese Werte auch immer qualifiziert, aber auch drauf geschaut, dass die mechanischen Eigenschaften vielversprechend sind. Theoretisch gedacht sind auch höhere Auftragsraten denkbar. Man darf aber nicht den Fehler machen, in der Prozessentwicklung dann da die mechanischen Eigenschaften aus den Augen zu verlieren.
Sie haben die mechanischen Eigenschaften jetzt angesprochen. Sagen Sie nochmal was zur Materialdichte.
Gut, prinzipiell ist natürlich das ein prädestinierter Prozess, um sehr porositätsarme Schichten oder Komponenten herzustellen, weil wir ja letztendlich durch den Prozess, durch die hohe kinetische Energie, eine Art Kalkverfestigung erzwingen im Bauteil. Ja. Das heißt, die Porositäten liegen meistens unter 0,5%.
Wow, okay.
Schon im gespritzten Zustand und letztendlich auch mit nachbehandelten Prozessen wie Wärmebehandlung oder HIP-Prozessen bringt man das eigentlich 100% dicht. Ja.
Okay. Wenn die Pistole jetzt ihr Pulver verschossen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, wie endkonturnah ist dann das Bauteil?
wie viel Post-Processing ist nötig?
Also da muss man ganz klar sagen, hier wird immer irgendwie ein Zersparen notwendig sein. Wir werden immer mit Aufmaß arbeiten müssen in diesem Prozess. Mhm. Und auch die Auflösung, also ist ganz klar, wir spritzen gerichtet einen Partikelstrahl auf ein Substrat, um aufzubauen. Das heißt, wir werden auch nie eine Auflösung erzielen, wie es beim Pulverbettverfahren der Fall ist. Das heißt, wenn man irgendwo mit 0,5 bis 1 Millimeter Aufmaß, sag ich mal so salopp, Leo, korrigiere mich, wenn es falsch ist, rechnet, dann glaube ich, ist man ganz, ganz gut dabei.
Okay, wie wird das Bauteil dann von der Bauplattform letztlich entfernt?
In den meisten Fällen ist es ein mechanischer Prozess. Entweder wir drehen, wie ich vorher beschrieben habe, bei einer Brennkammer, drehen wir den Dorn raus. Wir haben ja auch die Option, dass wir Kühlkanäle erzeugen können. Dann ist es auch möglich, mit einem chemischen Prozess dieses Füllmaterial oder die Startplattform zu entfernen.
Jetzt vielleicht nochmal ein Vergleich zum Pulverbettverfahren, dem heute noch immer gängigsten 3D-Druckverfahren im Metallbereich. Wo liegen da Ihre Vorteile und wo gibt es gegebenenfalls Nachteile?
Ja, wir sagen im Generellen, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, irgendwie die Prozesse miteinander zu vergleichen. Es gibt für jeden Prozess die Daseinsberechtigung. Wir sehen im Kalkerspitz natürlich die Vorteile, dass wir keine, wie wir vorher schon gesagt haben, fast keine Bauteilgrößenbeschränkung hat, dass wir sehr viel Volumen in kurzer Zeit bauen können und dass wir sehr gute mechanische Eigenschaften erzeugen können. Unser klarer Nachteil gegenüber dem Laserbettverfahren ist natürlich die Auflösung. Wir können keine so feinen und feinstrukturigen Aufbauten erzeugen.
Aber Sie können, wenn ich richtig informiert bin, Materialien kombinieren, das heißt verschiedene Materialien nacheinander auftragen.
Wir können verschiedene Materialien nacheinander auftragen. Also wir können einfach als Beispiel sagen, wir machen jetzt eine 5 mm Kupferschicht, anschließend eine 5 mm Edelstahlschicht und dann eine 5 mm Titanschicht. Das ist möglich, aber wir können auch Pulvergemenge verspritzen, wo man sagt, okay, wir verspritzen zum Beispiel Kupfer mit Wolfram, das ist jetzt legierungstechnisch nicht herzustellen ist und haben sozusagen dann ein legierungsähnliches Gemenge, das jetzt Kupfer und Wolfram wird für die Elektroindustrie im Kontaktbereich eingesetzt, um einfach dem Abbrand beim Öffnen des Kontaktes entgegenzuwirken.
Okay, in dieser Materialwechsel kann der on the fly vorgenommen werden, das heißt während des Druckprozesses?
Nicht ganz einfach. Also man hat schon einen direkten Wechsel von Material zu Material, aber das dauert immer, ich würde jetzt mal so pauschal sagen, ungefähr 30 Sekunden.
Okay, aber das heißt, ich muss die Maschine nicht anstellen, sondern es wird einfach nur der Hebel der Pulverzufuhr wird umgelegt und dann kommt das nächste Material aus der Spritzpistole in Anführungszeichen.
Genau so ist es.
Okay. Welche Materialkombinationen lassen sich damit herstellen, beziehungsweise welche lassen sich nicht herstellen?
Alle Metalle miteinander kombiniert werden. Natürlich immer solche Probleme wie unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten und so etwas muss man beachten, aber als generelle Antwort, man kann eigentlich alle Metalle, die man zusammen verspritzt, wo man oder alle Werkstoffe, also das gesamten Bereich Metall mit Kalkgas verarbeiten und auch miteinander kombinieren.
Okay. Können Sie mir ein paar Namen sagen? Wer gehört zu den Kunden, wer gehört zu den Käufern?
Ja, das ist ja immer gefährlich, dass wir hier das sagen, aber letztendlich kann man natürlich schon sagen, dass wir mit Automobilindustrie, hat der Leber vorhin auch schon erwähnt, zusammenarbeiten. Da ist ja die Vielzahl an Namen zwar groß, aber wenn man nach Deutschland oder auch in die europäische Region sieht, kann man das schon mal ein bisschen aussieben. Mhm. Wir sind auch im Luftfahrtbereich tätig, also da ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass wir sehr viel mit GE zusammenarbeiten, besonders mit der Aviation Unit von GE, mhm. aber auch mit der Konkurrenz, der Rolls-Royce zum Beispiel, wo wir Projekte fahren. In dem Bereich Brennkammerherstellung wurde erst vor kurzem eine Publikation veröffentlicht von der Ariane-Gruppe, die letztendlich so eine kalkgasgespritzte Brennkammer auch auf dem Teststand mal betrieben haben, um eben hier Qualifizierungsschritte durchzuführen. Und die Schere geht eigentlich dann auch relativ weit auf. Also wenn man dann drauf schaut, welche Unternehmen auch in der Elektroindustrie sitzen, sei es Schneider Electric in Frankreich oder Siemens in Deutschland, haben wir auch da immer wieder Zugriff und sind auch die Kunden, die diese Technologie einsetzen und einsetzen werden.
Verraten Sie uns denn auch, was Kanone, Pulver und Pulverhandling-System kosten?
Klar, also bei uns das Impact-Spray-System, also ohne Peripheriekomponenten, liegt im Bereich zwischen 250 und 350.000 Euro ungefähr. Man muss natürlich dazu dann rechnen, dass man eine Peripherie außenrum braucht. Und die ist letztendlich auch immer abhängig von Kundenwünschen. Ja. Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, mit Integrationspartnern zusammenzuarbeiten. Aber da liegt dann der Invest doch schon 600.000 Euro aufwärts, also je nach Konfiguration.
Okay, am Rande gefragt, wenn es jetzt aktuell Messen gäbe, wie würde Ihr Messestand dann heute aussehen?
Ja, Sie würden wahrscheinlich nicht mehr so dran vorbeilaufen wie 2017.
Das dachte ich mir. Verraten Sie ein bisschen was zum Unternehmen selbst. Wie viele Mitarbeiter haben Sie mittlerweile?
Ja, mittlerweile sind wir 25 Leute im Unternehmen. Ich glaube, 2017 waren wir so knapp 15 oder 16. Also hat sich schon was getan und sind auch daran, auch weitere Mitarbeiter einzustellen, müssen allerdings da erstmal Platz schaffen. Also wir haben auch dementsprechend Wachstumspläne eingeleitet. Trotz Corona ist es ein gutes Zeichen für uns, dass wir auch durch Nacht oder während dieser schweren Zeit auch trotzdem investieren können und unseren Wachstum weiter vorantreiben wollen.
Schön, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich danke Ihnen für das sehr informative Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Asche. Danke Ihnen.
So, liebe Zuhörer, das war sie, die Folge 4 der Druckwelle. Sollte sie Ihnen gefallen haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle auf Spotify, Podigy, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf ingenieur.de. Also überall da, wo es gute Podcasts gibt. Sollten Sie Anregungen äußern wollen, freue ich mich über eine kurze Nachricht von Ihnen. Sie erreichen mich unter druckwelle@ingenieur.de. Bis dahin, auf Wiederhören.